Die haben ja teilweise Barista 60 Euro im Jahr Beitrag bezahlt. Das ist vorbei.
Wir haben ein Produkt gehabt, was für Geringverdiener, Alleinerziehende und von mir aus Gutverdiener gut war. Aber anstatt zusätzlich was zu machen oder das für alle zu verbessern, verschlechtern wir es jetzt für die, die es am nötigsten hätten.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind deine Verstärkung von Verwendo, ein Podcast für nachhaltige Versicherungen und sozialethisches Finanzwesen. Hier geht es nicht nur um deinen persönlichen Wohlstand, sondern auch um eine bessere Zukunft für uns alle. Im heutigen Format, kurz erklärt, bringen wir Beispiele aus unserem Alltag mit und wollen dich auf leicht verständliche Art mit Themen rund um Finanzen und Versicherungen vertraut machen. Das soll dich befähigen, nicht nur deine eigene Zukunft zu gestalten, sondern auch zu positiven Veränderungen in der Welt beizutragen. So werden wir ganz nebenbei zu deiner Verstärkung.
Mein Name ist Helene Bossmann, ich bin Diplom-Betriebswirtin und habe einen Master in Wirtschaftspädagogik. Ich bin seit 12 Jahren selbstständig und seit 10 Jahren bei Verwendo.
Und mein Name ist Gordon Isler, ich bin einer von 2 GeschäftsführerInnen bei Verwendo, seit 20 Jahren bei Verwendo, von der ersten Minute an sozusagen, und bin bei uns zuständig auch fürs Politische.
Sehr schön. Also wir machen heute eine Sonderfolge zu ganz aktuellen politischen Gegebenheiten, und zwar zur Altersvorsorgereform, die gerade durch den Bundestag ist. Die muss heute, Stand 31.03.2026, noch durch den Bundesrat. Aber wenn das alles klappt, dann soll zum 01.01.2027 das Riester-System abgelöst werden. Also zumindest sollen ab dem Zeitpunkt keine neuen Riester-Verträge mehr geschlossen werden dürfen. Stattdessen gibt es das Altersvorsorgedepot. Herzlich willkommen, Gordon. Du hast gesagt, du bist unser Interner fürs Politische. Erzähl doch mal kurz, was ist das Altersvorsorgedepot?
Ja, zur Wahrheit gehört ja, dass wir alle sehr politisch sind, aber genau, ich bin halt sehr am Tagesgeschehen interessiert und verfolge deshalb auch all die Ideen der Bundesregierung, wie man jetzt sozusagen dieses neue Altersvorsorgedepot an den Start bringt. So hat man es ja auch in den Medien verfolgt. Also es war einerseits vom Altersvorsorgedepot die Rede. Auf der anderen Seite wurde es auch mal die Klingbeil-Rente genannt, weil unser Bundesfinanzminister eben Klingbeil heißt. Also Klingbeil-Rente ersetzt sozusagen die Riester-Rente. Richtig ist, dass von dem Altersvorsorgedepot die Rede ist. Und genau, das politische Tagesgeschehen interessiert mich halt sehr, unter anderem auch die neuesten Ideen der Bundesregierung. 66 Ideen, wie man Kassenpatienten in Zukunft noch schlechter behandeln kann. Aber das können wir uns vielleicht in einer anderen Folge nochmal zusammen anschauen.
Gerne, das machen wir nächste Woche. So, dann Klingbeil-Rente finde ich ja schon wieder geil. Also diese Männer, ich rente jetzt einfach mal ein bisschen, die immer Produkte nach sich selbst benennen müssen. Was ist das für ein Gedanke?
Naja. Immerhin heißt es ja nicht die Trump-Rente. Auf die Idee könnte man in Washington ja auch noch kommen, ja, dass man sagt, der Sache können wir auch noch unseren Namen aufdrücken. So schlimm ist es ja bei uns Gott sei Dank noch nicht.
So, wie erzähl doch mal kurz, wie der Gedanke ist, wie das funktionieren soll. Also was sind die großen Unterschiede zur Riester-Rente?
Genau, also grundsätzlich, ehrlich gesagt, finde ich, ist die Riester-Rente ja durchaus ein Erfolgsmodell gewesen mit Millionen Sparverträgen. Also sie wurde ganz gut angenommen, bis sie dann eben so, wie es in der heutigen Zeit, muss man leider sagen, bis sie dann eben doch einfach zerredet wird, weil diejenigen, die es erfunden haben, Rot-Grün, erst haben es dann hat es die Opposition sozusagen zerredet, dann, als sich die gleichen Parteien in der Opposition wiedergefunden haben, haben die es zerredet. Und wir erleben das ja auch im Kontext anderer politischer Debatten, dass Menschen einfach immer wieder verunsichert worden sind, und jetzt wurde die Riester-Rente einfach so lange madig gemacht, dass folgerichtig sozusagen ein Anschlussprodukt kommen muss. Ja, dass man es dann ja, wenn man es eben ja über ein Jahrzehnt madig redet, dann muss ja irgendwann mal politisch auch was kommen, was die Antwort darauf ist, also ein Nachfolgemodell. Und das ist jetzt sozusagen gelungen. Du hast es voll richtig gesagt, der Bundesrat wird sich das nochmal anschauen. Der Bundesrat hatte in seiner ersten Lesung einiges kritisiert. Das können wir uns nachher auch nochmal anschauen. Also ehrlich gesagt hat der Bundesrat die Schwachstellen des Produkts ganz gut erkannt und zusammengefasst. Deshalb macht es Sinn, die Perspektive sich nachher nochmal anzuschauen. Aber es gibt jede Menge Neuerungen, und ich muss sagen, die gefallen auch mir tatsächlich ganz gut. Also die Kritiken waren ja auch zum Teil berechtigt. Wie gesagt, ich fand es nur ungut, dass Menschen eben immer wieder verunsichert werden, was dazu führt, dass die es abgeschlossen haben, dann vielleicht irgendwann wieder auch damit aufhören und das aufkündigen und Schäden in Kauf nehmen und andere einfach gar nichts machen, weil ich meine, das ist ja die andere Seite der Medaille, so wird ja auch Vertrauen zerstört, Vertrauen in die Politik, was wiederum die Frage aufwirft, wie, und das ist die erste Neuerung, wie die Menschen davon überzeugt werden sollen, in ein staatliches Standardprodukt zu investieren. Also es wird ein staatlich angebotenes Standarddepot Altersvorsorge geben. Es ist noch nicht klar, wer das anbietet, was dafür für eine Struktur errichtet werden muss. Aber der Staat, so muss man sich das vorstellen, wird auch ein gefördertes Depot anbieten, wo man dann sehen wird, wie es ausgestaltet wird, vielleicht mit ETFs, vielleicht überlegt man sich da auch was Eigenes. Aber der Staat wird selber auch mit einem Produkt ins Rennen gehen. Er ist also nicht nur Gesetzgeber, er ist an der Stelle auch Wettbewerber zur Privatwirtschaft, weil die Privatwirtschaft, die Banken und Versicherungen werden natürlich größtenteils auch so ein Produkt anbieten. Und dazu gehört dann auch, wer so ein Altersvorsorgedepot anbieten will, der muss eben immer auch eine standardisierte Produktpalette anbieten. Also ein Standarddepot Altersvorsorge könnte man das nehmen, bei dem die Effektivkosten gedeckelt sind und keine oder wenige Garantien vielleicht angeboten werden, also wo es wirklich kostenreduziert zugeht und die Menschen ohne Großerklärung, ohne große Beratung eben einfach selbst Initiative ergreifen können und zu geringen Kosten sparen können. Ich stelle mir das dann ehrlich gesagt so vor, dass sich das eben zum Beispiel bei den üblichen Neobrokern, dass es dann bei Scalable zum Beispiel ein günstiges ETF-Depot geben wird, was staatlich gefördert wird und genauso in der Versicherungswirtschaft eine fondsgebundene Rentenversicherung vermutlich mit extrem geringen Kosten und einer standardisierten ETF-Mischung.
Ich hatte ein bisschen gelesen, dass das Standarddepot gedacht ist für Leute, die noch keine Ahnung haben von Aktien oder ETFs. Und dass das quasi ein Produkt enthalten soll, das eine sehr geringe Risikokategorie hat, also nur Risikokategorie 1 oder 2 und dann irgendwie ein ETF drin ist. Also dass man sich gar nicht groß Gedanken machen muss, was packt man da rein, sondern der Anbieter, wo man es abschließt, der entscheidet, was quasi reinkommt. Und später kann man sich dann immer noch umentscheiden, wenn man dann mal ein bisschen mehr Erfahrung hat oder sich eingelesen hat. Und genau, du hast es gesagt, gedeckelt auf 1%. Das ist für Leute, die Rentenversicherung haben, vielfach schon sehr günstig. Aber es wurde bei dem, was ich gelesen habe, noch als teuer empfunden. Also sie gehen davon aus, dass die anderen Altersvorsorgedepots bei anderen Anbietern noch günstiger werden als 1%, sondern dass diese 1% für ein Standarddepot eher der obere Rand sind.
Ja, genau, das ist der Kostendeckel, ne? Also das hindert ja keinen Anbieter, sozusagen noch günstigere Strukturen und günstigere Depots anzubieten. Also gerade bei den Neobrokern werden wir da sicherlich spannende Sachen sehen. Ich kann mir aber auch bei der Versicherungswirtschaft die ein oder andere Innovation vorstellen. Du hast aber recht, vom Staat und auch in den standardisierten Depots der privaten Wirtschaft, da werden wir uns jetzt keine unglaublichen Innovationen sicherlich, also da wird es keine unglaublichen Innovationen geben, weil das wird man sich dann für die beratungs- und kostenintensiveren Produkte aufheben. Also ich glaube nicht, dass wir zum Beispiel beim Staat ein Produkt sehen werden, wo man dann so in den allseits beliebten MSCI World oder auch in den FTSE All World, also in diese großen, breit streuenden Aktienfonds anlegen wird, in diesen großen ETFs oder mal auf Technologie-ETFs setzen kann, sondern da werden wir wirklich was ganz Schnödes, Langweiliges und eben wenig Aufwendiges sehen, weil man kann ja auch kein Standardprodukt anbieten und dann gehen die Leute mit großen Verlusten nach Hause. Also genau diese Sachen, diese spekulativeren Ansätze und diese damit auch vielleicht vielversprechenderen Perspektiven, wir reden ja über lange Zeiträume, die werden wir dann eher in den beratungsintensiven Produktalternativen sehen.
Und ich glaube, da gilt auch die Deckelung nicht, oder?
Doch, die Deckelung gilt überall.
Okay, das hatte ich anders gelesen, dass die nur fürs Standarddepot gilt, aber ja, okay.
Aber die Deckelung finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also wenn wir uns heute die guten Anbieter anschauen bei Riester und Basisrenten, ne, da schauen wir mittlerweile auch sehr gut bei den Effektivkosten hin, dann sind schon die bestehenden Produkte davon gar nicht so weit weg. Also auch für 1% Effektivkosten will ich sagen, wird die Versicherungswirtschaft und die Bankenwirtschaft werden dort Produkte auf den Markt bringen, bei denen man durchaus erwarten kann, dass man dafür dann auch was bekommt. Also dass man dafür Mehrwerte bekommt, die man vielleicht in den standardisierten Produkten nicht so sehen wird. Die werden dann eher noch günstiger. Das wird also eher was gar nicht für die Ahnungslosen sein. Also gerade die Leute, die wenig Ahnung haben, würde ich sagen, die nehmen dann vielleicht eher noch eine Beratung in Anspruch. Ich würde sagen, das ist was für die kostensensiblen Kunden. Also die Leute, die auch, sag ich mal, der Beratungsbranche vielleicht sehr kritisch gegenüberstehen und immer sehen, ja, die wollen ja sowieso auch nur mitverdienen und deshalb nehme ich mir jetzt hier ein beratungsfreies Depot und setze auf eine passive Strategie mit der Prämisse, dass dann da mehr für mich dabei rumkommt. Also ich glaube, dass gerade der Übergang von der Riester-Rente hin jetzt zu diesem Altersvorsorgedepot, dass es da gute Gründe gibt, sich beraten zu lassen. Die würde ich vielleicht später gerne auch nochmal zusammenfassen.
Das heißt, du glaubst, es wird quasi eine Art Honorarprodukt. Das heißt, das Depot darf nicht mehr als 1% kosten. Das heißt, Beratung findet dann über Honorare statt, weil sie nicht mehr in Form von Provisionen da reingerechnet werden darf?
Nee. Also ich glaube, es wird mit Sicherheit auch Honorarangebote geben. Aber wenn du dir heute die Effektivkosten von der Basisrente anschaust, ne? Von einem kostengünstigen Anbieter, also die Basisrente ist ja die Rürup-Rente, ne? Das so kennen sie viele Menschen vielleicht besser, dann gibt es auch da schon jetzt Produkte, die auch selbst an den Vermittler oder an die Vermittlerin Abschlussprovision zahlen und trotzdem werden Effektivkosten über die Gesamtlaufzeit von 1% per anno nicht wesentlich überschritten. Wir reden ja hier bei diesen 1%, das darf man sich nicht so vorstellen, dass sozusagen jedes Jahr von meinem Sparbetrag nur 1% weggenommen werden darf, sondern wir reden über die Gesamtlaufzeit, darf die Effektivkostenquote von 1% nicht überschritten werden. Und das gibt auch Versicherern und Banken durchaus Spielräume, da noch ein paar Goodies einzubauen, die man sich über Kosten einkaufen kann. Also unter anderem Beratung.
Ich finde das auch total fein, ehrlich gesagt. Ich meine, wir hatten 2015 das Lebensversicherungsreformgesetz, was den Ansatz hatte, die Kosten von Versicherungen zu reduzieren, einfach weil da viel Provision gezahlt wurden, aber auch einfach der Overhead der Versicherer extrem groß ist und man daran wollte, also welche Kosten kann ich eigentlich auf meine Kunden verlagern oder umlagern und da jetzt quasi einen Fokus drauf zu legen, finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also da gibt es halt einfach gute, wie du sagst, kostengünstige Versicherer, die das schon länger auf dem Schirm haben und die immer noch wie die Made im Speck hausen. Also von daher finde ich die Entwicklung auf jeden Fall gut, weil das sehe ich auch bei Riester-Verträgen immer noch bei alten. Also was da noch so an, oder auch neueren, was da noch so an Kosten drin steckt, ist schon vielfach versteckt und das geht jetzt halt in so einem Produkt nicht mehr. Wenn die Effektivkostenquote nicht höher als 1% sein darf, dann ist da nicht mehr viel mit Verstecken. Und das finde ich gut. Das ist eine Transparenz für die Verbraucher da draußen. Die finde ich sehr positiv.
Genau, für diese Produkte soll es auch brancheneinheitliche Produktinformationsblätter natürlich geben, um sie vergleichbar miteinander zu machen. Aber genau, die Riester-Rente hat auf jeden Fall höhere jährliche Effektivkosten über die Gesamtlaufzeit. Also die liegt in der Regel, liegen die Anbieter da bei über 1,5%.
Ja, das Altersvorsorgedepot hat ja auch einen Förderteil, also ähnlich wie Riester. Soll es ja darum gehen, dass die Menschen da draußen Altersvorsorge machen und dabei vom Staat gefördert werden. Vielleicht nochmal für alle zum Hintergrund. Bei Riester ist es heute so, dass ich 4% meines Bruttojahreseinkommens in den Riester-Vertrag einzahlen muss, um die volle Förderung zu bekommen. Die volle Förderung bedeutet 175 Euro für jede Person, die den Vertrag bespart und 300 Euro pro Kind, das nach 2008 geboren wurde, wenn das Kind bei der Person, die den Riester-Vertrag bespart, auch Kindergeld begünstigt ist. Also die Person, die das Kindergeld bekommt, die kann auch die Riester-Förderung fürs Kind beantragen. So, also 4% vom Brutto sind jetzt bei Geringverdienern oder Alleinerziehenden nicht so viel. Das heißt, der Mindestbetrag bei Riester liegt bei 60 Euro im Jahr, also 5 Euro pro Monat. Und für viele reicht quasi diese Einzahlung, um damit die volle Förderung zu bekommen. Also ich sag mal, ich zahle vielleicht 60 Euro ein, bekomme 175 Euro Grundzulage plus noch jeweils 300 Euro für zwei Kinder und lande dann am Ende bei 835 Euro, die in den Vertrag eingezahlt werden. Und 60 Euro habe ich quasi selbst eingezahlt. Das kann dann sich andersrum, wenn ich kinderlos bin und viel verdiene, sind diese 4% aber schon recht viel. Der Höchstbeitrag liegt bei 160 Euro pro Monat, den ich einzahlen kann, der sich quasi förderwirksam auswirkt. Und damit kriege ich dann auch die volle Förderung. Was dann wiederum nicht so viel ist. Also wenn ich 160 Euro pro Monat einzahle, habe ich 1920 Euro eingezahlt und kriege 175 Euro Förderung. Das ist dann jetzt prozentual, genauer gesagt, 9%. 9,1%, das ist jetzt nicht so viel. Und da sind sie ja quasi rangegangen, um zu sagen, hey, wir wollen eine höhere Förderung und, was wir schon gesagt haben, wir wollen das Produkt günstiger machen. Das heißt, die Förderung ist jetzt anders. Da sind es, also es sind pro Euro, den ich einzahle, 50 Cent an Förderung bis zu einem Beitrag von 360 Euro im Jahr. Also quasi ich zahle 360 Euro pro Jahr ein und bekomme dann eine Förderung von 180 Euro pro Jahr. Für jeden weiteren Euro, den ich einzahle, bis maximal 1.800 Euro, bekomme ich 25 Cent für jeden Euro. Das sind dann also nochmal 360 Euro Bonus. Das heißt, wenn ich bis maximal 1.800 Euro einzahle, bekomme ich als Sparer eine Zulage von 540 Euro pro Person im Maximum. Der Mindestbeitrag beim neuen Depot liegt bei 120 Euro pro Jahr, also höher als beim Riester. Für junge Menschen unter 25 gibt es nochmal einen extra Bonus, wie auch jetzt bei Riester. Die bekommen nochmal 200 Euro zusätzlich ins Depot gelegt. Und was die Kinder betrifft, also wieder für jedes Kindergeld berechtigte Kind, also es bekommt immer nur einen Elternteil die Förderung, bekomme ich für jeden Euro, den ich einzahle, einen Euro vom Staat hinzu. Hier beträgt das Maximum 300 Euro pro Kind, also wie eben. Wenn ich also 120 Euro nur einzahle, den Mindestbeitrag pro Jahr, bekomme ich auch nur 120 Euro fürs Kind, also pro Kind dazu. So, das sieht ein bisschen verwirrend aus. Das machen wir nochmal zu der Folge, machen wir auch einen Blogbeitrag. Da packen wir euch nochmal ein paar Tabellen rein, um das ein bisschen deutlicher zu machen. So geredet ist das ja mal eine Sache. Nehmen wir ein Beispiel, also eine Person mit einem Kind zahlt 360 Euro in ihr Altersvorsorgedepot ein, also 30 Euro pro Monat. Dafür bekommt sie die 180 Euro Grundzulage. Da sie ein Kind hat, bekommt sie nochmal die 300 Euro Kinderzulage dazu. Also theoretisch 1 Euro pro Euro, den sie einzahlt, aber das Maximum bei 300. Also bekommt sie insgesamt 480 Euro Zulagen und in ihren Vertrag fließen 840 Euro. Das ist jetzt ein Produkt und da bin ich bei der Kritik. Ich weiß, dass wir nicht gleicher Meinung sind, was Riester angeht. Also Riester war immer ein tolles Produkt für Geringverdiener oder Alleinerziehende, die in Teilzeit arbeiten, weil sie eben auch noch Care-Arbeit leisten müssen. So, da war es dann häufig 60 Euro im Jahr einzahlen und wirklich irgendwie 775 Euro Förderung bekommen bei zwei Kindern. Das ist ein wirklich guter Deal. So, dass man das am Ende komplett versteuern muss, ist dann auch okay, weil es ist halt ganz viel geschenkter Gaul, habe ich immer gesagt. Dem schaut man nicht ins Maul. Auf der anderen Seite war das nicht so wirklich vorteilhaft für Menschen, die gut verdient haben, die halt wirklich diese 160 Euro im Monat einzahlen müssen, um die volle Förderung zu bekommen. Da hat sich's meistens weniger rentiert, weil eben... Genau, ich sehe, du schüttelst den Kopf. Genau, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Da habe ich ganz gut, dass wir das...
Na, du vergisst immer den Sonderausgabenabzug. Flechte den mal ein, weil sonst sagst du was Falsches.
Dann erzähl mal.
Also flechte du mal, also genau, also du musst immer berücksichtigen, dass wer 160 Euro Mod 1 hat und kein Kind hat, der hat ja nicht nur die 175 Euro Förderung bekommen, sondern der durfte ja diese 1.946 Euro im Jahr, die durfte der von der Steuer abziehen. Ne? Also der hat dann nochmal, wenn du Spitzensteuersatz hast, inklusive der Förderung, ist der auf 40% Zuschuss gekommen. Ne? Also das war eigentlich, man hat immer gesagt, das Produkt ist gut für kinderreiche Menschen, ja, und für einkommensstarke Menschen ohne Kinder und dazwischen gibt es nicht viel. Und das hat sich auch nicht geändert. Der Sonderausgabenabzug existiert weiter.
Ja, das habe ich gelesen. Ich fand den immer nicht so richtig, also der ist für mich, wenn es um das Thema Altersvorsorge geht, nicht so richtig einleuchtend, weil ich kriege Geld von der Steuer zurück. Das macht in meinen Augen nur Sinn, wenn ich dann dieses Geld wieder wirklich für die Altersvorsorge investiere. Also diese Steuerersparnis, die ich dann habe, die kann ich dann aber nicht in Riester einzahlen, weil da kriege ich ja keine Förderung mehr drauf. Das heißt, ich brauche noch ein zusätzliches Produkt, also quasi ich muss das Geld, was ich von der Steuer zurückbekomme oder eben auch einfach nicht zahle an Steuern. Das ist ja oft so eine rechte Tasche, linke Tasche. So, ich zahle die Steuern nicht, weil die quasi mit verrechnet werden. Aber das Geld hätte ich eigentlich nehmen müssen und in ein zusätzliches Produkt für die Altersvorsorge anlegen. Dann bin ich bei dir, dann macht das Sinn. Das haben aber doch, sind wir mal ehrlich, da draußen die wenigsten gemacht. Also deine Kunden bestimmt, weil du genau darauf hingewiesen hast.
Nee, sicher, nee, auch, nee, haben sie nicht gemacht. Nee, haben sie nicht gemacht. Also ich finde das auch falsch. Also, aber das Problem ist, in Deutschland, muss man ganz klar sagen, ist der Steuerspartrieb vermutlich stärker verbreitet als der Sexualtrieb. Das ist immer so ein Gag in der Branche, aber es funktioniert wirklich. Wenn du den Leuten sagst, du kannst das von der Steuer absetzen, dann hast du die Aufmerksamkeit, ne? Und es gibt nur ein Produkt, wo das so ist, wie du es gerade beschrieben hast. Das ist die betriebliche Altersvorsorge. Ne? Da bekomme ich das Geld gar nicht in die Hand, sondern der Steuervorteil wird gleich mit umgewandelt und wandelt sich in Rente um. Und bei Riester und Rürup ist es eben so, dass die Beiträge, die du im Jahr zahlst, dann am nächsten Jahr bei der Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden können und du dein zu versteuerndes Einkommen um diese Beiträge reduzieren kannst. Dadurch kannst du, wenn du einen hohen Steuersatz hast, eben 40%, bis zu 40% davon rund dir wieder zurückholen. Und das motiviert die Leute, würde ich sogar sagen, überhaupt dazu, dann endlich mal anzufangen, weil dann sozusagen der Eindruck entsteht, der Staat beteiligt sich daran und die Leute haben das Geld schon ganz gerne auf ihrem Konto, ne? Das ist schon, du hast schon recht. Und ich fände es eigentlich toll, wenn man das thesaurieren könnte und wenn sozusagen die Einkommensteuerersparnisse dann gar nicht zurück aufs Girokonto kommen, um dort zu verkonsumiert zu werden oder was auch immer die Menschen damit machen, sondern direkt wieder in den Vertrag geht. Und wenn ich mit Leuten über diese Produkte spreche, dann rede ich auch ganz oft von Boostern der Rente, dass man vernünftig sein soll und die Einkommensteuerersparnis im nächsten Jahr nimmt und sie wieder direkt als Sonderzahlung einzahlt, macht aber keiner. Das macht wirklich kaum jemand, ganz wenige Leute. Aber immerhin sparen die Menschen dann für ihre Altersvorsorge. Okay. Ne? Und hier ist es im Standardprodukt genau das Gleiche. Also diese 1.800 Euro, die man da im Jahr einzahlt und als Erwachsener kriegst du tatsächlich, so wie du es richtig vorgerechnet hast, 540 Euro dazu. Wenn noch ein Kind dabei ist, nochmal 300 Euro obendrauf, dann ist man schon bei 840, wenn man die 1.800 voll eingezahlt hat. Dann könnte man die 1.800 Euro noch von der Steuerabsetzen, ne, als Sonderausgabenabzug. Das wird dann wahrscheinlich bei den Leuten, die 800 Euro kriegen, nicht mehr funktionieren, weil es wird ja eine günstige Prüfung durchgeführt. Und bei der geht es darum, bekomme ich mehr steuerliche Förderung? Also ist es für mich besser, das Produkt von der Steuer abzusetzen? Oder sind die Zulagen, die ich in das Produkt hineinbekomme, höher? Und wer also ein Kind hat, würde ich sagen, der kommt auf gar keinen Fall mehr in den Genuss einer steuerlichen Förderung, weil da in der Regel immer die Zulage höher sein wird, ne? Bei Alleinverdienern und Alleinverdienerinnen, die das für sich machen und keine Kinderzulagen haben, da könnte es dann eben nochmal sein, dass eben der Steuervorteil dazu beiträgt, dass man nochmal was am Ende des Jahres obendrauf bekommt.
Der kommt ja quasi on top. Also ich hatte das so verstanden, korrigiere mich, das ist bei Riester, es ist entweder oder. Entweder bekomme ich die Zulage oder die Förderung, je nachdem, was für mich günstiger ist.
Es ist in beiden Fällen so. Die günstige Prüfung findet bei beiden Produkten statt. Also der Staat hat immer das Prinzip, man darf nicht beides bekommen.
Aber beim Altersvorsorgedepot wird es gegengerechnet. Wenn hier ist ein Beispiel, es gab 540 Euro Zulage und eine Steuererstattung von 770 Euro. Dann würde man quasi die 540 Euro Zulage bekommen und die Differenz von 230 Euro als Steuerbegünstigung. Also man würde beides bekommen. Also in Teilen, also gegengerechnet.
Man würde immer dann beides bekommen, wenn sozusagen der Steuervorteil die Zulage überflügelt, ne? Also wenn es günstiger gewesen wäre, die 1.800 Euro komplett von der Steuer abzuziehen, kann man ja eben mal nachrechnen. Das wären so auch ungefähr 600, 700 Euro vielleicht, wenn man im Spitzensteuersatz ist. Wenn man dann aber schon die 540 Euro Zulage bekommen hat, dann würde man nur noch die Differenz sozusagen aus der hohen Steuererstattung und der Grundzulage bekommen, also ein bisschen mehr als 100 Euro würde man dann bei der Steuererklärung nochmal zurückbekommen. Aber das ist das, was ich meinte, so wie du ein Kind hast, bist du da eigentlich raus, ne? Weil dann ist die Zulage schon so hoch, dass man das bei der Steuererklärung zwar angeben kann, aber es kommt dann dabei kein Steuersparnis mehr raus. Und das war auch schon bei Riester so. Also wenn du gut verdient hast und ein oder zwei Kinder hattest, dann hast du auch im Prinzip keine Steuervorteile mehr gehabt, weil immer geprüft wird, was ist günstiger für die Person. Und wenn die Zulagen günstiger sind insgesamt, dann gibt es keine Steuersparnisse. Ist der Steuervorteil günstiger, gibt es nochmal die Differenz sozusagen vom Finanzamt obendrauf.
Ah, okay, guck, das hatte ich auch. Also ich war der Meinung, dass es dann nur die Steuerbegünstigung gibt und keine Zulage.
Naja, die Zulage ist ja im Zweifel schon geflossen, ne? Wenn du deine Steuererklärung spät abgibst. Und deshalb gibt's dann nur noch die Differenz obendrauf, ne?
Das wiederum finde ich Also das finde ich gut. Das heißt, die Grundzulagen sind jetzt höher, was aber im Umkehrschluss dazu führt, dass das Produkt ist jetzt gut für die Mittelverdiener, wie du vorhin gesagt hast, für die gab es nichts. Also für Gutverdiener war Riester gut und für Geringverdiener, Alleinerziehende etc. Aber dazwischen gab es nichts. Und jetzt gibt es halt das dazwischen, also jemand, der 1.800 Euro einzahlt, kriegt die 540 Euro Förderung, viel mehr als vorher. Auf der anderen Seite ist das neue Produkt deutlich schlechter für Geringverdiener. Und da kriege ich schon wieder einen Hals. Weil nämlich, also genau das, also bei Riester habe ich für jedes Kind, was nach 2008 geboren ist, 300 Euro bekommen. Wenn ich denn die 4% vom Brutto erreicht habe, was in vielen Fällen 60 Euro pro Jahr als Beitrag war. Ansonsten, wenn man mehr verdient hat, wurde das genauso wie die Grundzulage prozentual gesehen. Wie viel Prozent habe ich eingezahlt von meinem Brutto? Das heißt 75%, und dann habe ich auch 75% Förderung bekommen. Im neuen Fall ist es dann aber so, dass wenn ich den Mindestbeitrag von 120 Euro einzahle, der schon höher ist, also einfach mal doppelt so hoch, dann bekomme ich als vielleicht Alleinerziehender nicht mehr die vollen 175 plus 300 pro Kind, dann bekomme ich nämlich nur 60 Euro, weil ja auf jeden Euro, den ich einzahle, ich 50 Cent Zulage bekomme. Und dann bekomme ich 1 Euro für jeden Euro, den ich eingezahlt habe pro Kind, in dem Beispiel 775 Euro an Zulage, sondern auf einmal nur 300. Das heißt, statt 835 Euro, die in den Vertrag fließen, fließen dann im neuen Produkt nur 420 Euro ins Depot. Und das finde ich wirklich, wirklich mies. Also wir haben ein Produkt gehabt, was für Geringverdiener, Alleinerziehende und von mir aus Gutverdiener gut war. So, und sagen jetzt, okay, das war Mist. Ja, sehe ich. Aber anstatt zusätzlich was zu machen oder das für alle zu verbessern, verschlechtern wir es jetzt für die, die es am nötigsten hätten. Und als ich das gelesen habe, dachte ich ja, okay, dann kann ich ja in Zukunft, mache ich mit denen halt einen Riester. Aber nee, das geht ab 2027 nicht mehr.
Na, der Bundeskanzler hat es ja gesagt, so wie er es sieht, dieser ganze Teilzeit-Lifestyle, da muss man aufhören. Aber Spaß beiseite. Also es ist tatsächlich so, dass für Menschen, die mehr als ein Kind haben oder vielleicht auch nur ein Kind, aber sag ich mal, Menschen, die Kinder haben und geringe Einkommen haben, weil es vielleicht auch gar nicht anders zu organisieren geht, die haben ja teilweise bei Riester 60 Euro im Jahr Beitrag bezahlt und dann bei drei Kindern nochmal über 1.000 Euro Förderung obendrauf bekommen. Das ist vorbei.
Ja, mega.
Ja, das ist vorbei. Und das sollte ehrlich gesagt, und also hier kommt die erste große Warnung, nicht einfach loslaufen und neues Produkt abschließen und Riester dorthin portieren, ne, das Vermögen, was ja möglich sein soll, sondern wirklich sich das angucken, Beratung in Anspruch nehmen. Und möglicherweise gibt es hier nochmal so einen kleinen Jahresendsport, wo Menschen mit geringem Einkommen und also mehr als einem Kind vielleicht, durchaus daran gut beraten wären, doch noch eher die Riester-Rente in diesem Jahr abzuschließen, um sich für geringe Beiträge hohe Förderung zu beschaffen, also dieses kleine Fenster noch zu nutzen und nicht darauf zu setzen, dass für alle Menschen, und so war es immer schon, also ein Produkt ist nicht gut für alle Menschen, man kann versuchen, große Gruppen von Menschen abzuholen, das würde ich sagen, ist sogar gelungen hier, aber es gibt eben auch immer noch Personengruppen, wie eben die müssen gar nicht alleinerziehend sein, aber kinderreiche Familien, für die würde ich auch sagen, könnte die Riester-Rente weiterhin besser sein, weil man da für geringere Beiträge die gleiche oder höhere Förderung bekommen kann. Für alle Menschen, die ja alleinerziehend sind, würde ich sagen, oder für alle Menschen, die gar keine Kinder haben und was für die Altersvorsorge machen wollen und auch bereit sind, diese 1.800 Euro im Jahr zu bringen, ist das neue Produkt vermutlich deutlich besser. Und es gibt ja auch noch ein paar andere Verbesserungen, ne? Aber vielleicht können wir so ein Learning ist, würde ich auf jeden Fall sagen, und das sollten sich auch alle hinter die Ohren schreiben, für Menschen mit geringen Einkommen und mehr als einem Kind sowieso, ist die Riester-Rente vermutlich besser, und deshalb sollte man da genau hinschauen zum Jahresende, was wird angeboten. Ich würde übrigens gleich das zweite Learning anschließen. Ich habe ja diesen Beruf schon gemacht, als die Riester-Rente eingeführt wurde. Und die Produkte, die ganz am Anfang angeboten wurden, einige waren sehr schnell. Einige Versicherungsanbieter waren schneller als der Gesetzgeber und hatten da schon Riester-Renten draußen und haben dann garantiert, dass sie, ja, wir passen das dann später schon irgendwie an, ne, wenn dann die Gesetze klar sind. Also nicht, die ersten sind nicht die besten, sondern dass man wirklich erstmal schaut, wie sich der Markt aufstellt, wer sich positioniert. So bei diesen, nach 20 Jahren Riester-Rente kann ich auf jeden Fall sagen, einige Versicherer und Banken kamen später, deutlich später, mit sehr guten Angeboten raus, während dann viele schon bei sehr teuren Anbietern, bei den ersten, die eben schnell mit ihren großen Vertrieben unterwegs waren und eine gute Vertriebsstory brauchten, dann schon in Produkten, in teuren Produkten drin hangen. Und so ein Wechsel fällt einem dann ja auch immer schwer. Ne? Also die ersten sind nicht die besten, das ist gleich der zweite Hinweis. Ein bisschen die Ruhe bewahren und Beratung in Anspruch nehmen und mit Profis sich unterhalten.
Aber ja, das, was mich halt ärgert, ist, dass Geringverdiener, Alleinerziehende das jetzt noch abschließen können, so ein Riester-Vertrag, wenn der sinnvoller ist. Aber es wird auch in den nächsten 10, 20 Jahren Menschen geben, die verschuldet oder unverschuldet alleinerziehend sind und auf einmal in so einer Situation, wo Riester ein tolles Produkt wäre. Und dann gibt's das einfach nicht mehr. Und das ist halt das, was mich ärgert. So, dass wir wieder auf die Schwachen unserer Gesellschaft, ja, piep. Das ärgert mich. Ansonsten ist das Produkt das Recht für mittlere Einkommen und auch höhere Einkommen ist das Produkt auf jeden Fall deutlich besser. So, es wird, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, also die Riester-Produkte heute sind halt die haben halt eigentlich alle Garantien. Dadurch, dass sie staatlich gefördert sind, hat der Gesetzgeber eine gewisse Garantie gefordert, eine Beitragsgarantie beispielsweise. Und wer sich schon ein bisschen länger mit Geldanlage beschäftigt, weiß, dass Garantien immer zulasten der Rendite gehen. Das heißt, die Anbieter müssen einen Teil des Geldes nehmen und irgendwo sicher, risikoarm anlegen und können dann damit nicht wirklich Rendite erwirtschaften. Und nur der Teil des Geldes, der nicht für diese Garantie gebraucht wird, kann dann wirklich in Fonds oder ETFs oder so fließen. Und das finde ich beim neuen Produkt super, weil ich eben auch diese Diskussionen in der Beratung, dieses Aktien und dann ist mein ganzes Geld weg und so, die habe ich, als ich angefangen habe vor 12 Jahren in der Branche, habe ich die viel gehabt, diese Diskussion, dass ich den Leuten erstmal die Angst vor Aktien oder auch im Nachgang ETFs nehmen musste. Und das habe ich heute nicht mehr, gerade bei den jungen Leuten, die kommen schon und die machen schon was, die investieren schon in MSCI World und sagen Garantien auf keinen Fall. So, also die wollen gar keine Garantien und haben verstanden, dass eine Garantie auch einfach heutzutage, also was habe ich denn? Im besten Fall habe ich eine Beitragsgarantie. Das heißt, jemand garantiert mir, dass ich in 30, 35 Jahren das Geld zurückbekomme, was ich eingezahlt habe. Ja, wow, dann kann ich es auch unter das Kissen legen. So, und habe halt das ganze Thema Inflation, wo heute auch deutlich mehr Wissen herrscht, würde ich sagen, nicht mal berücksichtigt. Und das finde ich im neuen Produkt gut. Das heißt, es hat keine Garantien mehr. Es kann wirklich 100% des Geldes, was nicht für Kosten gebraucht wird, die, wie wir gehört haben, sehr gering sind, wirklich investiert werden. Und das finde ich eine super Neuerung.
Naja, das ist dieses Äquivalenzprinzip, ne? Also man muss es auch klar so sagen, die Menschen in Deutschland sind sehr ängstliche SparerInnen im internationalen Vergleich. Das scheint historische Gründe zu haben, also dass man ängstlich ist und dass man das, was man hat, nicht verlieren will, dass man immer mindestens das auch wieder raushaben will. Daher kommt dieses Äquivalenzprinzip, das kennt ja auch die gesetzliche Rentenversicherung so, was man einzahlt, will man auch wieder raushaben. Und so war es bei Riester und am Anfang auch in der betrieblichen Altersvorsorge war es ja auch so, dass man sagt, ja, am Ende müssen immer 100% von dem rauskommen, was eingezahlt ist. Ne? Ansonsten ist das kein gutes Produkt. Und da zeigt sich, dass du völlig recht, ja, dann kann man eben nicht alles innovativ anlegen, dann muss eben viel anleihenbezogen und garantiebezogen angelegen werden. Und das schmälert die Renditen, hat übrigens viel schlechtere Auswirkungen übrigens auf die Renditen als Kosten von 1 oder 1,5%. Sondern die Frage ist, wie weit hänge ich? Wir hatten ja auch fiese Nullzinsphasen, wo auch Staatsanleihen nicht viel gebracht haben, wo man vielleicht für eine deutsche Staatsanleihe überhaupt froh war, dass man überhaupt noch Guthabenzinsen bekam. Viele erinnern sich schon gar nicht mehr an diese Zeit, als man Strafzinsen auf Sparbüchern bekam. Und das war natürlich auch eine bittere Zeit für RiesterSparerInnen. Das hält sich gerade wieder ein bisschen auf. Aber ich bin auch ein Freund davon, dass man überhaupt keine Garantien braucht. Also man muss ja ganz ehrlich sein, das ist vielleicht in den nächsten 10 Jahren nicht so, aber in den letzten 10 und 20 Jahren war es so, dass die Leute, die, wenn die allein mit Aktienfonds und nicht mit Mischfonds oder Anleihenfonds unterwegs gewesen wären, hätten die alle ein breites Grinsen im Gesicht. Und auch BeraterInnen sind da manchmal, glaube ich, zu ängstlich. Diese große neue Vielfalt an weltweit breit streuenden ETFs bietet aber auch sowohl den KundInnen als auch den BeraterInnen da gute Möglichkeiten, das ganze Thema Sicherheit über Risikostreuung sozusagen darzustellen und nicht nur über 60% Anleihen-Pantoffeldepot, ne, sage ich immer dazu, oder sage ich nicht dazu, sondern der Verbraucherschutz, 60% Anleihen, 40% Aktien oder auch umgekehrt, dann ist man schon ein bisschen sportlicher unterwegs, sondern dass die Sicherheit auf lange Zeiträume eigentlich über die Streuung kommt und nicht darüber, dass man Potenziale aus den Depots entfernt. Und hier kann man also in Zukunft Produkte abschließen, die gar keine Garantien enthalten, wo man also den Deal mit einem Anbieter macht. Ich kann 100% aktienorientiert investieren, muss dann aber auch mit den Ergebnissen leben. Und das kann natürlich dazu führen, dass wenn es kurz vor der Rente zu einem Crash kommt und letztes Jahr noch 100.000 Euro in meinem Altersvorsorgedepot waren, dass zum Zeitpunkt der Rente auf einmal nur noch 60.000 Euro ausgezahlt werden. Nun könnten diese 60.000 Euro immer noch mehr sein als das, was man eingezahlt hat oder eben weniger, aber auch wenn es mehr ist als die eingezahlt Beiträge, ist das eine ganz schön fiese Angelegenheit. Also die Menschen werden dann das so fühlen, als hätten sie Geld verloren, was sie ja de facto auch haben. Und deshalb wird es auch in Zukunft, und das werden dann eher so die beratungsintensiveren Produkte sein, deshalb wird es auch in Zukunft natürlich Produkte geben, die sicherheitsorientierten AnlegerInnen einen Ausweg da zeigen, denn es will nicht jeder Mensch 100% aktienorientiert anlegen. Und das ist dann wiederum eine große Chance für die Privatwirtschaft, da gute Produkte zu entwickeln, dass sicherheitsorientierte AnlegerInnen, ich meine, der Großteil der Rendite, machen wir uns mal nichts vor, kommt ja auch über die staatlichen Förderungen. Ne? Wir reden bei Menschen ohne Kindern, die 1.800 Euro im Jahr einzahlen, von 30% Förderquote. Das ist ja immens. Also da müsste ein ungefördertes Produkt ja erstmal 30% bringen, um auf den gleichen Stand zu kommen. Ne? Also die Rendite kommt auch über die Förderung. Und deshalb finde ich, wenn Menschen da Produkte ansteuern, die 3-4% Rendite, sage ich mal, als Ziel haben, weil sie kein Geld verlieren wollen und einfach auch psychologisch einfach das nicht aushalten, ja, dass morgen weniger drin sein könnte als heute. Das gibt es einfach. Also, und da kann man so viel beraten, wie man will. Man sollte die Leute nicht in unruhige Nächte schicken, sozusagen. Dann kann das eine Chance sein. Und ich sehe noch eine andere große, und das wäre jetzt mein drittes Learning, auch eine Kritik an diesem Produkt. Das Thema Nachhaltigkeit wurde überhaupt nicht mitgedacht. Gar nicht. Ne? Also der Staat hätte hier die Chance gehabt, und hätten wir eine rot-grüne Regierung gehabt, hätte das vielleicht auch eine Rolle gespielt, besonders nachhaltige Produkte stärker zu fördern. Weil wir stehen ja vor der großen Herausforderung, die Industrie zu transformieren. Es sind immense Investitionen in Windparks geplant, und hier hätte man die Privatwirtschaft beteiligen können und sagen können, und Leute, die sich daran beteiligen, an der Transformation unserer Industrie, des Verkehrs, der Landwirtschaft, die fördern wir noch stärker, ne, wenn man ESG-Richtlinien zum Beispiel einnimmt. Wurde überhaupt nicht mitgedacht. Und hier sehe ich jetzt aber die Chance für die Privatwirtschaft zu sagen, naja, dann machen wir das eben. Dann legen wir halt nachhaltige Produkte auf, die im Standardprodukt, das der Gesetzgeber anbietet, ne, also der Staat, wenn man bei der Bundesrepublik Deutschland in Zukunft ein Altersvorsorgedepot abschließen kann, dann, dass da die Privatwirtschaft genau hinschaut und sagt, dann machen wir eben besonders nachhaltige Angebote. Wir sehen das zum Beispiel bei Pangea, wir sehen jetzt auch, dass die GLS-Bank Infrastrukturfonds auflegt, wo die Privatwirtschaft eben sozusagen sich am Umbau beteiligt, und da habe ich große Hoffnung und auch den Hinweis an die Versicherer und an die Banken, da hinzuschauen und besonders nachhaltige Produkte zu entwickeln, damit genau die Menschen, denen das wichtig ist und die ein bisschen, ja, also vorausschauender agieren wollen, als die Bundesregierung es tut, dass denen gute Angebote gemacht werden.
Und wir wissen ja über Studien, dass es genug Menschen gibt, denen das wichtig ist. Also 30-40%, je nachdem, welche Studie man sich anschaut, denen ist nachhaltige Anlage wichtig. Spannend dazu, dass nur 10% eine nachhaltige Anlage haben. Also, und da sind wir wieder beim Beratungsansatz. So, wenn jemand kommt und sagt, dem ist Alters oder dem ist Nachhaltigkeit wichtig, und dem erzähle ich dann, wie toll ein MSCI World ist oder ein ETF auf den MSCI World, dann bringe ich Leute halt dazu, auch nicht nachhaltige Produkte zu kaufen. Ja, die Betonung liegt auf, ich bringe sie dazu, finde ich. Ja, also der Bedarf nach Nachhaltigkeit ist ja da.
Ich glaube, dass das gar nicht einen dazu bringen, sondern die Leute sind sehr skeptisch. Also sie wissen ja, sie bewegen sich ja in einem Umfeld, in dem Nachhaltigkeit wieder populistisch bekämpft wird. Ne? Also ich kenne Menschen in Thüringen, die sich gar nicht trauen zu sagen, dass sie zum Beispiel die Grünen wählen. So, in so einem Umfeld sind wir. Ne? Und deshalb Menschen, denen das wichtig ist, glaube ich, die sind auch nochmal besonders kritisch und auch gegenüber der Privatwirtschaft, ob ihnen da wirklich was Nachhaltiges angeboten wird. Aber das ist eben das, was ich nochmal stark machen will. Das ist die Chance, ne? Dass man hier was tun kann. Und natürlich ist Menschen, das ist das, was du gesagt hast, Menschen, die wissen, dass sie noch 60, 70 Jahre auf diesem Planeten leben müssen. Denen ist auch klar, dass sie keine Geschäftsmodelle unterstützen sollten, die den Planeten zerstören. Und das ist die große Chance, sozusagen auch beratungsintensivere Produkte zu entwickeln, die von den Standardprodukten dahingehend abweichen, dass sie einfach nachhaltiger sind und dass sie Artikel 8 oder Artikel 9 Fonds anbieten. Ich gebe da auch den Leuten den Hinweis, sich mal anzuschauen, was seit November 2025 wieder mit Solartiteln passiert. Also so ganz still und leise, unbemerkt, deuten sich da neue Erfolgsgeschichten an. Es gibt ja auch Solar-ETFs und Unternehmen, die international sehr erfolgreich in dem Bereich sind, aber es wird noch gar nicht so sehr darüber gesprochen. Und da besteht für nachhaltige Akteure einfach die Chance, diese Dinge im Blick zu haben und sichtbar zu machen und Menschen daran partizipieren zu lassen, an solchen Entwicklungen.
Ja, total wichtig. Was wir, wenn wir schon da sind, ich habe noch lange Jahre auf dem Planeten vor mir, was ich da gerne noch ansprechen würde, ist die Auszahlphase beim Altersvorsorgedepot. Die finde ich nämlich eigentlich auch ganz nice, zumindest so, wie ich es gelesen habe. Also eben nicht wie bei anderen Produkten. Ich habe einen Endzeitpunkt, das ist vielleicht das 65. Lebensjahr. Und dann muss ich zu diesem Zeitpunkt entscheiden, was mache ich mit dem Geld? Lasse ich mir das auszahlen? Entweder bei Riester sind es 30%, die ich mir auszahlen lassen kann. Der Rest wird verrentet, ob ich will oder nicht. Und das ist ja häufig ein Argument für Produkte, die anders ticken, wo ich halt einfach, meine Kunden werden es kennen, diese Entscheidung nach hinten schiebe. So, ich mache den Vertrag einfach bis 85 und dann kann der Kunde zwischen 65 und 85 entscheiden, wann er will. Quasi, also da hat er quasi alle Möglichkeiten. Und das soll jetzt im Altersvorsorgedepot auch geplant sein, habe ich gelesen. Da soll man zwischen dem 65. und dem 70. Geburtstag entscheiden können, wann man jetzt ans Geld will. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wie bei Riester gibt es die Option, mir 30% zu Beginn auszahlen zu lassen. Das ist dann die Teilkapitalisierung. Die muss ich dann versteuern. Also das Geld, was ich da rausbekomme, gilt als Einkommen und muss mit meinem persönlichen Steuersatz versteuert werden. Und dann ist neu, dass ich jetzt entscheiden kann, möchte ich mit dem Rest, wenn ich denn die 30% entnommen habe, einen Auszahlplan bis zum Alter von 85 machen. Also das Geld wird quasi aufgeteilt, bis ich 85 bin. Und dann ist aber wirklich nichts mehr drin. Oder nehme ich die lebenslange Rente. Und das ist die Option, die es ja bei Riester heute nur gibt. Also ich nehme eine lebenslange Rente und das hat man hier auch schön ausgerechnet, muss dann hoffen, dass ich weit über 90 werde, um dann das Geld rauszubekommen, was ich jemals eingezahlt habe, beziehungsweise was eingezahlt wurde und was eigentlich in meinem Vertrag drin liegt, die sogenannten Sterbetafeln. Die Möglichkeit gibt es auch immer noch. Ich habe gelesen, dass die Sterbetafeln immer noch mies sind. Also je nachdem, was drin liegt, muss man weit über 90 werden, um dann wirklich das rauszukriegen, was die Person bekommt, die einen Auszahlplan bis 85 macht. Das hat man gegenübergestellt. Aber Longevity, wissen wir ja, ist ein großer Trend in der Bevölkerung. Also wenn ich wirklich sehr, sehr alt werden will, kann es auf jeden Fall Sinn machen, die lebenslange Rente zu wählen. Zumindest vielleicht für ein Produkt. Vielleicht habe ich noch andere Produkte, wo ich dann flexibler bin. Aber ich denke auch mal, ein Produkt mit einer lebenslangen Rente zusätzlich zur gesetzlichen Rentenversicherung kann auf jeden Fall sinnvoll sein.
Also ich finde, mich begeistert das ehrlich gesagt. Also ich bin überhaupt kein Freund der lebenslangen Rente. Ich bin Freund von Lebensplanung. Also wir wissen natürlich alle nicht, wie alt wir werden, aber wenn ich mir die Rentenfaktoren anschaue, also wie viel Rente bekomme ich eigentlich für das eingezahlte Geld, ne? Das ist der Rentenfaktor, die sind immer schlechter geworden und wenn ich jetzt sehe, dass ich zum Beispiel mir zwischen dem 67. und 85. Lebensjahr das gesamte Geld dieses Altersvorsorgedepots in einem Auszahlplan auszahlen lassen kann, dann ist das einfach mal an Leistung doppelt so viel, locker doppelt so viel wie eine lebenslange Rente in diesem Zeitraum. Und dann ist ja auch immer die Frage, ja, wo bin ich denn aktive Rentnerin? Ne? Also wo kann ich denn noch mit meinen Enkelkindern was unternehmen und wo nicht mehr? Also es kann ja nicht sein, dass ich erst mit 90 oder 95 mein Geld ausgezahlt bekommen habe. Bei den heutigen Rentenfaktoren ist es sogar noch deutlich schlechter. Also da muss man oft 98, 99 bei den guten Produkten werden, um das überhaupt ausgezahlt zu bekommen, was man eingezahlt hat. Deshalb finde ich diese 85 total lebensnah. Ja, also ich will nicht sagen, dass wir alle nur 85 werden, aber und hier steckt wieder die große Chance für Finanzberatung, weil da ist der Mehrwert wirklich. Ne? Finanzberatung ist Lebensplanung. Dass man eben sagt, okay, wenn ich weiß, dass ich dieses Produkt zwischen 67 und 85 einfach aufbrauche, dann kann ich in meiner Finanzplanung aber anderen Produkten mehr Zeit geben. Ich kann dann sogar als Sparer in die Spät starten. Ne? Mit 55, mit 57, mit 58. Wie kann ich mich denn jetzt hier nochmal aufstellen? Kann ich eben schauen, dass ich natürlich, weil ich nicht mehr so viel Zeit hatte, zwischen dem 67. und 85. Teil meines Kapitals erstmal verbrauche, aber anderen Kapitalgeldern, ne? Also vielleicht auch Immobilien, die noch getilgt werden müssen, die haben dann einfach noch länger Zeit zu wirken.
Definitiv.
Und das ist eben was, ne? Das ist Finanzplanung und da genau hinzuschauen, was Sinn macht. Ich hoffe, die Leute glauben nicht, dass sozusagen ein Produkt die Lösung ist. Aber dieses Produkt kann eben so flexibel, wie es hinten raus in der Endsparphase gestaltet werden kann, deutlich flexibler eingesetzt werden als eine Riester-Rente.
Ja, total. Also das sehe ich auch. Ich hoffe, dass das rübergekommen ist. Ja, weil, wie du sagst, es ist halt Lebensplanung. Wir wissen doch oft gar nicht, wie alt wir werden. Also ich habe eine lebenslange Rente und dann kriege ich irgendwann 3, 4, 5 Jahre, nachdem ich in Rente gegangen bin, eine Diagnose, die mir sagt, so okay, ein Jahr hast du noch. So, dann, ich sage immer, dann tanzt die Versicherung ums Feuer, weil die dann halt wissen, so, die zahlen jetzt noch ein Jahr Rente und vielleicht gibt es noch eine Rentengarantiezeit, aber der Rest, der noch da ist an Geld, der bleibt bei der Versicherung. Also ich sage immer, dann tanzt die Versicherung ums Feuer. Letztens hat ein Versicherungsmakler gesagt, nein, das kommt der Versichertengemeinschaft zugute. So, ja, am Ende auch, klar. Aber ich hab halt nichts davon, meine Erben haben halt nichts davon. Also es haben also Menschen was davon, die ich nicht kenne und die mir nicht wichtig sind. So, ich habe also keine Möglichkeit, das zu vererben.
Ich finde dieses Argument von Versicherern oder auch anderen Versicherungsmaklern, die sich damit trösten, es kommt dann der Versichertengemeinschaft zugute. Also gerade bei Aktiengesellschaften finde ich, das hat ein Geschmäckle, wem das zugute kommt. Ne?
Ja, total.
Da müssen wir an unsere Familien denken. Ne? Also wir wollen doch, dass das dann in der Familie bleibt, weil für die sorgen wir doch vor. Die sollen doch in der nächsten Generation auch klarkommen. Und deshalb ist es wichtig, immer die folgende Generation der eigenen Familie mitzudenken.
Und selbst wenn ich alleinstehend bin und mein Geld im Tierheim vermachen will, dann ist es meine Entscheidung, dass es das Tierheim bekommt und hat nichts mit der Versicherung zu tun, die entscheidet, wo das Geld hingeht. Ja, das sehe ich auch. Ich habe Kunden, die wirklich Angst vor diesem Langlebigkeitsrisiko haben. Und da sehe ich immer, also ein Produkt, was irgendwie mit einer lebenslangen Rente ausgestattet ist, wo wir jetzt von einer, also wo ich eine geringe Rente sehe, 400-500 Euro Rente im Monat, die dann wirklich lebenslang gezahlt wird, so als zusätzliches Goodie. Und dann gibt es ein Produkt, was bis 85 ist, wo ich auch immer noch was zurücklegen kann. So, ich habe quasi meine Ausgaben gedeckt über gesetzliche Rente und eins mit einer lebenslangen Rente. Weil ja, wie du sagst, wann sind wir denn fit und aktiv und wann reisen wir denn? Doch nicht mit 85. Also die wenigsten von uns.
Du hast es ja schon richtig gesagt, ne? Du hast es ja schon richtig gesagt. Unsere Kundinnen bei Verwendo haben ganz oft Verträge, die sowieso schon bis 85 laufen, weil wir gesagt haben, ja, also wir wissen ja noch gar nicht, was passiert und möglicherweise macht ein Auszahlplan im Alter sowieso mehr Sinn als eine lebenslange Verrentung. Wir wissen es ja einfach noch nicht und das ist genau das, was ich meinte mit, genau solche Anlagen können dann auch weiter geschont werden, können sportlicher investieren, weiter an Aktienmarktentwicklung profitieren, wenn ich doch weiß, dass ich vielleicht meine Rentenlücke wenigstens in der Zeit zwischen 67 und 85 geschlossen oder nahezu geschlossen habe, ne? weil ich da Produkte habe, die, das muss nicht mal ein Investmentdepot sein. Es gibt auch private Produkte, die ungefördert sind, die darauf ausgelegt sind, auszahlplanfähig zu sein. Was auch interessant ist, weil es auch bei privaten Produkten ja das Halbeinkünfteverfahren gibt, ja. Ne? Also wo die Hälfte der Erträge steuerfrei ist. So. Ne? Also das Finanzplanung wieder. Ne? Also das Zusammenspiel mehrerer Instrumente wirkt möglicherweise Sinn. Entscheidend ist, wie die Kundinnen und Kunden sich ihr Leben vorstellen. Wir wissen zwar nicht, wie alt wir werden, aber die meisten Kunden wissen schon, wie sie das dritte Drittel ihres Lebens gern verbringen möchten. Ne? Also haben wenigstens eine Idee davon und da bei der Gestaltung zu helfen und natürlich mitzudenken, was passiert eigentlich für die Erben, falls das nicht klappt, das ist dann eben unsere Aufgabe.
Ja, und da sind wir schon gleich in der Versteuerung. Auf die wollte ich nämlich auch noch kommen. Das war zumindest in meinen Augen auch immer ein großer Kritikpunkt an Riester. Die doppelte Besteuerung, denn ich zahle das Geld, was ich in den Riester-Vertrag einzahle, aus meinem versteuerten Einkommen. Wenn ich dann eine Zulage bekomme, dann bekomme ich die Zulage, aber keine Steuerersparnis. Und warte, lass mich kurz ausreden, dann darfst du reinspringen, nur dass wir die Tonspur haben. Also ich zahle den Riester-Beitrag aus meinem versteuerten Einkommen, bekomme dann eine Zulage und im Rentenfall zahle ich aber auf die komplette Rente Steuern. Das heißt, den Teil, den ich schon eingezahlt habe, der da drin ist, den versteuere ich quasi doppelt. Du schüttelst den Kopf.
Ja, du weißt ja, ich spring dir immer auf den Schoß, wenn du sowas erzählst.
Ja, ne? Schieß los.
Weil für mich sind staatliche Zulagen oder Steuerersparnisse das Gleiche. Für mich sind das staatliche Transferleistungen, ne? Die das auf das gleiche Ziel hinwirken sollen, nämlich dass die Menschen Riester machen oder dieses Altersvorsorgedepot. Und deshalb ist es natürlich auch, wenn du keine Steuervorteile hast, weil du so hohe Zulagen hast, hast du ja trotzdem staatliche Transferleistungen bekommen. Und deshalb ist die nachgelagerte Versteuerung berechtigt. Irgendwann will der Staat dann an sein Geld, ne? Also, und wir müssen mal auch aufhören, also genau, ich habe es ja genauso geredet, mir kommt das immer so ein bisschen, wenn so libertäre Kräfte immer wieder davon reden, der Staat will dein Geld, so, ne? Da muss man, wer ist denn der Staat? Das sind ja am Ende wir. Ne? Und dann müssen wir uns angucken, was wird davon alles bezahlt? Daseinsfürsorge und so weiter und so fort. Also wir sollten dem Staat, will ich mal sagen, gar nicht so neiden. Eine Sache muss klar sein und das ist auch fair. Wer Einkommen erzielt, muss halt irgendwann mal Steuern zahlen. Und da sollten wir gar nicht so auf uns gucken, sondern vor allem auf die gucken, die sehr hohe Einkommen, sehr hohe Erbschaften haben, sehr hohe Vermögen und da eben nicht Spitzensteuersatz zahlen müssen, sondern vielleicht nur 25% Abgeltungssteuer. Immer Hinweis, ne? Die Familie Quandt, die jedes Jahr dreistellige Millionenbeträge aus Ausschüttung, aus Dividenden bekommt, aus ihren Aktienbeteiligungen. Die zahlen eben 25% plus Soli, während wir unsere, wenn wir Glück haben und viel Geld verdienen, während wir unser Einkommen mit Spitzensteuersatz, also über 40% ja, sozusagen versteuern und vergolden
total
müssen. So, also eigentlich müssen wir da mehr hingucken.
Da bin ich voll bei dir. Also genauso, was mich gerade extrem aufregt, ist Erben. Also wie viel wird eigentlich getan, um keine Erbschaftssteuer zu zahlen und dann diese Lücken, die wir im Gesetz haben. Also Menschen, die mehr als 300 Wohnungen erben, zahlen keine Erbschaftssteuer, weil es mehr als 300 sind. Das ist halt so widersinnig. Also wenn ja,
dumm, wer nur 299 Wohnungen hat, ne? Aber lass uns mal da keinen Ausflug hinmachen, sonst wird es eine andere, sonst da kommen wir nicht mehr raus, wenn wir darüber reden.
Ich finde es total fein, dass auf Erträge der Staat auch Steuern bekommt. Fein. Und ich sehe deinen Punkt zu sagen, okay, die Zulage ist ja quasi sowas wie ein Steuergeschenk und das will dann der Staat am Ende zurück. So, ja, okay, so habe ich es bisher nicht gesehen, also sondern für mich war das halt quasi eine echte Zulage, ein Geschenk und dann wäre die Sichtweise eine andere. Aber okay, fein.
Es gibt keine Geschenke aus der Gemeinschaft sozusagen. Ne? Es gibt nur sozusagen Transferleistungen, Anschub für etwas. So, das ist sozusagen, so ist es gedacht. Und was ich ganz wichtig finde, ist, es gibt sowieso gar keine Steuersparnisse. Sowas gibt es eigentlich gar nicht so richtig. Ne?
Ja.
Es gibt nur eins. Wir verschieben den Zeitpunkt der Versteuerung von einem Zeitpunkt, von dem wir jetzt sozusagen, weil wir im Erwerbsleben hoffentlich höhere Einkünfte haben und höhere Steuersätze haben. Und hier sagt man, hier nehme ich jetzt Transferleistungen oder Steuersparnisse in Anspruch, um die Leistung, die Rente oder den Ausfallplan auf einen Zeitpunkt zu verschieben, von dem ich glaube, dass dann der Steuersatz geringer ist. Wenn ich glaube, dass mein Steuersatz im Alter höher ist, aufgrund von Erbschaften, habe ich ja sowieso kein Altersvorsorgeproblem. Ne? Dann
ja,
habe ich ein anderes Problem und rede mit anderen Leuten. Aber wenn wir darüber reden, Altersvorsorge zu machen, dann könnte es immer Sinn machen, den Zeitpunkt der Versteuerung zu verschieben und auch die Steuersparnisse, egal ob man dafür was tun muss oder nicht, mit zu nutzen. Also um das zu boostern, um das Ergebnis zu verbessern.
Total.
Und auch hier der Hinweis, viertes Learning, immer genau hinschauen. Steuern sparen ist immer eine feine Sache. Und auch Transferleistungen in Anspruch nehmen, um auf bessere Ergebnisse zu kommen. Aber man muss eben auch in eine Alterseinkünftebilanz, die man für sich mal erstellen sollte, ne? Also gucken, was habe ich denn später für Brutto- und Nettorenten, sollte man auch hinten raus überprüfen. Was kommt denn dann? Und das macht Scalable nicht, ne? Und das machen die Neobroker nicht und das macht auch die Bundesregierung nicht für dich, wenn du so ein Standarddepot abschließt. Man muss doch die Wirkungsweise im Alter sich angucken. In einer Alterseinkünftebilanz. Deshalb kommt bei uns, bevor man Altersvorsorgeprodukte abschließt, erstmal die Alterseinkünftebilanz. Was, zu welchen Netto- und Bruttoeinkünften führt denn all das, was du schon hast? Weil denke daran, wir haben Inflation, wir haben die Krankenkassenbeiträge, die auch von der Rente abzuziehen sind und wir haben Steuern, die abzuziehen sind. Ne? Deshalb ist doch eigentlich die Nettorente immer die große unbekannte Variable und die sollte man kennen und die sollte man auch dann nach Abschluss wissen. Okay, ich bekomme 1.000 Euro Bruttorente jetzt vielleicht aus meinem neuen staatlichen Depot, aber was bedeutet das eigentlich netto?
Ja.
Vielleicht nur 700, ne? So, das sollte man vorher wissen.
Total fein, da bin ich voll bei
und
dir.
Und darauf auch abstellen, ne? Die Entscheidung, ne?
Ich meine, das ist der Klassiker der betrieblichen Altersvorsorge. Dazu haben wir auch eine Folge gemacht, wer das mal hören will. Da habe ich quasi die Steuerersparnis jetzt. Ich kann das Geld nutzen, um Rendite zu erwirtschaften und später habe ich halt die komplette Besteuerung. Was ich auch fein finde. Also der Staat verschiebt halt nur den Zeitpunkt, wann er sich Steuern holt und in der Zwischenzeit kann ich davon profitieren.
Für mich übrigens die beste Form der Altersvorsorge. Ne? Also für mich ist die betriebliche Altersvorsorge die beste staatlich geförderte Altersvorsorge, die es gibt, weil die Vorteile, die Steuervorteile, die Sozialversicherungsvorteile und auch Arbeitgeberzuschüsse direkt in den Vertrag gehen. Das kann ein privater Sparplan eigentlich gar nicht schlagen. Das haben wir auch ausgerechnet mal. Ne? Solche Berechnungen haben wir durchgeführt.
Bei einer guten Förderquote immer noch gesagt. Ne? Also mindestens 15% müssen es mittlerweile sein. Das war früher anders. Ich bin immer eher bei 18, 20%, die es sein sollten. Dann ist richtig super. Ja.
Genau. Also da der Wirksamkeitsgrad ist einfach immens in der betrieblichen Altersvorsorge. Sollte man sich im Rahmen einer Altersvorsorgebilanz auch anschauen, ob vielleicht nicht sogar nach wie vor die betriebliche Altersvorsorge eine gute Alternative ist zum Altersvorsorgedepot. Mhm. Ne? Auch in der BAV, wie du weißt, kann man ETFs einbauen, man muss sich gar nicht entscheiden. Ne? Ja. Die kann man sich überall einbauen.
Und die Garantie gering halten, ja, oder? Was ich noch spannend fand, ist, dass man, wir haben gesagt, maximal 1.800 Euro einzahlen kann, die gefördert werden. Also man kann insgesamt in die Verträge 6.840 Euro einzahlen. Das heißt, davon sind nur 1.800 gefördert und 5.040 quasi freiwillig. Und die werden nachher auch anders besteuert. Das finde ich richtig spannend und bin mal gespannt, wie das in der Praxis dann aussehen wird. Ich habe gelesen, also für den Teil, der gefördert wird, zahlen wir Steuern wie bei Riester quasi mit dem persönlichen Steuersatz. Und für den Wert, der darüber hinausgeht, gilt die Ertragsanteilbesteuerung. Also wenn ich diese 5.040 zusätzlich eingezahlt habe, dann ist es abhängig davon, wie alt ich bin. Also bin ich 65, dann zahle ich darauf 18% Steuern. Bin ich 67, wenn ich in Rente gehe, zahle ich darauf 17% Steuern. Und der Wert bleibt dann quasi für die Dauer der Auszahlung gleich. Das fand ich schön, dass sie dann nicht die gesamte Rente nehmen, sondern unterscheiden. Eine andere Variante ist, dass ich das zusätzliche Guthaben, was ich mir quasi freiwillig angespart habe, nicht als Rente auszahlen lasse, sondern auf einen Schlag. Dann gilt das Halbeinkunftverfahren, wie jetzt in der privaten Rentenversicherung Schicht 3, was quasi für mich ein, immer noch wissen alle meine KundInnen da draußen, ein Riesenbrett ist für die private Altersvorsorge, diese Steuerersparnis hinten raus. Und das finde ich mega, dass sie das so unterscheiden und wirklich gesagt haben, so hey, der Teil ist gefördert, darauf ist es wie beim Riester, das finde ich auch fein. Und bei dem anderen Teil nehme ich eben die Vorteile der privaten Altersvorsorge. Ich bin ein bisschen gespannt einfach, wie sie das unterteilen. Also plotten Sie das mit, welchen Anteil das dann macht, oder ziehen Sie am Ende einen Strich drunter und sagen, keine Ahnung, 30% sind der Förderteil, 70% sind der Nicht-Förderteil und jetzt machen wir das. Das bin ich ein bisschen gespannt, wie Sie das in der Praxis handhaben. Aber vom Vorgehen finde ich es super. Also das schlägt halt einfach so ein klassisches Depot, wo wir sagen, Abgeltungssteuer, also Kapitalertragssteuer, 25%, Soli, da ist dieses Produkt auf jeden Fall viel besser. Plus, das haben wir noch gar nicht erwähnt, diese Vorabpauschale, die bei Depots, also bei klassischen Depots ohne Altersvorsorge fällig werden, also die quasi von meinem Guthaben entnommen werden, um diese Steuer schon mal vorab zu zahlen, die also immer meine Rendite schmälern, die gibt es beim Altersvorsorgedepot auch nicht.
Ich würde mir ehrlich gesagt da noch Nachbesserungen wünschen und die Chance besteht ja noch. Also der Bundesrat kritisiert ja insbesondere, dass der Betrag eigentlich zu gering ist, ne? Mit 1.800 Euro pro Jahr, wenn du das jetzt noch 10, 20, 25 Jahre beiseite legst, damit erschlägst du ja nicht alle deine Probleme. Und deshalb sagt der Bundesrat zum Beispiel, eigentlich müsste man das erhöhen, das müsste man verdoppeln. Also eigentlich sollte man das, selbst wenn die Zulagen vielleicht gedeckelt sind auf 1.800 Euro, sollte man vielleicht wenigstens 3.000, ist dann noch gar keine Verdopplung, aber wenigstens das auf 3.000 Euro erhöhen, dass also auch Menschen, die mehr einzahlen wollen, eine höhere steuerliche Förderung kriegen, damit man damit ein relevanteres Problem lösen kann. Das ist natürlich toll, wenn die gesetzlichen Regelungen der privaten Altersvorsorge hier auch damit verbunden werden können, wenn man den sozusagen überspart, den Vertrag, dann wird man nicht bestraft, sondern dann kommen auch da die Regeln der privaten Altersvorsorge, die du gerade beschrieben hast, Schicht 3 sozusagen, zur Geltung, finde ich auch gut. Aber ich bin der Meinung, dass noch größere Anreize dafür geschafft werden sollten, dass man dort mehr Kapital bindet und das macht man eben, wie man es eben immer macht. Ich habe ja gesagt, der Steuerspartrieb ist weit verbreitet in Deutschland. Man sollte eigentlich die Beträge erhöhen und mehr ermöglichen, weil in der Rürup-Rente ging es ja auch. Da haben wir über 25.000 Euro Freibetrag, über 25.000 Euro dürfen da eingezahlt und gebunden werden in ein Produkt, das ich aber viel schlechter vererben kann und viel schlechter wieder, also gar nicht wieder zu Geld machen kann, gar nicht liquidieren kann. Und auf der anderen Seite darf man dann in so ein flexibles Produkt nur 1.800 Euro einzahlen. Also da würde ich mir im Sinne der SparerInnen mehr Flexibilität noch vom Gesetzgeber wünschen und sagen, dann erhöhen wir doch eigentlich die Freibeträge da für das Altersvorsorgedepot auch und ermöglichen Menschen auch über die steuerliche Förderung da einfach mehr einzuzahlen, sodass sie nicht auch noch eine Basisrente abschließen müssen, wenn sie mehr sozusagen Unterstützung vom Staat wollen.
Wenn der Steuerspartrieb so hoch ist. Ja, da fällt mir eine Frage ein. Ich meine gelesen zu haben, dass ich das Altersvorsorgedepot auch nicht vorzeitig auflösen kann. Richtig?
Ja, also mit Sicherheit geht das, mit Sicherheit geht das, aber du musst dann eben einfach die zulangen. Und die, also es ist ja auch bei einer Riester-Rente so, ich habe gerade einen Kunden, der muss sie leider kündigen, seine Riester-Rente, einfach aus privaten Gründen, das Geld wird benötigt und es ist leider auch alternativlos, weil da eine relevante, substanzielle Summe drin liegt und der muss jetzt alle Zulagen und alle steuerlichen Förderungen seit 2016 zurückzahlen und das ist bitter. Also es sind ungefähr 19.000 Euro im Vertrag, also mehr als er eingezahlt hat, was ja erfreulich ist, ne? Aber die Zulagen seiner eigenen von etwas über 1.000 Euro und die Steuersparnisse, die er hatte, ne, die größer waren, das werden rund 5.000 Euro sein, 4.000 bis 5.000 Euro, das wird abgezogen und dann wird der Rest nur noch ausgezahlt und das ist dann schon ziemlich bitter und so werden wir das auch bei diesem Produkt sehen. Ne? Wer vorher ran will oder muss, leider ist es ja oft eine Frage des Müssens und nicht des Wollens, der wird mit Sanktionen rechnen müssen und die Zulagen und die Steuersparnisse, das wird dann eben eine staatliche Transferleistung, der Deal ist nicht aufgegangen, den man gemacht hat, dann müssen aber auch die Transferleistungen zurückerstattet werden, weil sie für andere Dinge gebraucht werden.
Naja, ich habe gerade nochmal gecheckt, ja, also es ist genau wie bei Riester, wenn ich vorher ran muss, dann ist es eine förderschädliche Verwendung, dann muss ich die Zulagen zurückzahlen. Aber wo ich dich da gerade dran habe, das habe ich mich gefragt, wenn die Zulagen ja in den Vertrag gezahlt werden und dann ja auch eine Rendite erwirtschaften, muss er, also dein Kunde jetzt in dem Fall, muss er auch die Rendite auf die Zulagen zurückzahlen? Nein, die darf er behalten.
Nein, genau. Man muss nur die Zulagen, genau, das ist immer noch sozusagen dahingehend ist man dann besser gestellt. Man muss nur die Zulagen, die bekannt sind, sozusagen nominal zurückführen.
Also es ist nicht quasi noch ein Strafzins, weil der buntes Geld anderweitig hätte anlegen können. Ja, okay. Ja, ich habe gerade auch einen Kunden, da ist der Riester-Vertrag wirklich einfach äußerst mies. Also auch hohe Kosten. Dem habe ich geraten, den zu kündigen. Jetzt mit der neuen Info des Altersvorsorgedepots würde ich ihn jetzt erstmal Beitrag freistellen und dann wahrscheinlich portieren.
Ich bekomme solche Fragen auch tatsächlich, seit die sogenannte Klingbeilrente über die Springerpresse verbreitet wird, ne, so genannt wird. Ich rate eigentlich immer dazu, das erstmal so zu lassen. Also was soll denn passieren, dass man aus Versehen so viel gespart hat? Also wenn in der Not ist es immer was anderes, ne? Oder wenn es Alternativen gibt und der Vertrag so eindeutig schlecht ist, ich habe schon Riester-Verträge, ich will die Versicherung, ach ich sag's einfach, also ich alte Ergo-Verträge zum Beispiel, die früher noch Hamburg-Mannheimer hieß, die auch früher dabei war, alte Aachen-Münchner-Verträge, die sind das ist wirklich einfach so teuer, die Gesamtkosten. Quote. Also so teuer, ne? Also da drängt sich dann, da ist dann die Frage, hält man es jetzt noch 6, 7, 8 Monate aus und portiert dann in ein gutes Altersvorsorgedepot? Also ich habe auf jeden Fall einige Kunden, die portieren werden. Das ist für mich so glasklar. Ich glaube auch, es wird eine Wechselwelle geben, aber ich möchte wirklich da an eins meiner Learnings erinnern. Erstmal warten, wer sich da positioniert. Erstmal schauen und vor allem auch einfach, und ob es ein Honorarberater oder ein Finanzberater ist, ist dann erstmal egal. Mit der Person seines Vertrauens versprechen und wenn man keine hat, vielleicht auch mal darüber nachdenken, ob es nicht Sinn macht, wenn man noch nie mit einer finanzberatenden Person gesprochen hat, das einfach mal zu machen. Was soll denn passieren? Man kriegt auf jeden Fall eine gute Perspektive und sich vor allem da an, ja, man muss immer bei unter dem Board unabhängig ein bisschen vorsichtig sein, ne? Habe ich gelernt, dass selbst Makler, die der Unabhängigkeit verpflichtet sind, sich trotzdem nicht so nennen dürfen, weil der Gesetzgeber sagt, naja, solange die ihre Provisionen von Versicherern und Banken erhalten, können sie sich eigentlich nicht unabhängig nennen. Aber ich will sagen, sich mal umhören, ob da nicht Freunde oder Bekannte sind.
Ich glaube, objektiv darf man nicht sagen, oder? Oder ist das schon wieder eine neue Diskussion? Da gab es auf jeden Fall jetzt Urteile, dass wir uns nicht objektiv nennen dürfen.
Also es ist müßig sozusagen, ne? Aber deshalb würde ich sagen, die wichtigste Währung ist eigentlich Vertrauen. Und da sich umzuhören, ob jemand eine vertrauenswürdige Person hat oder einfach im Zweifelsfall zu uns kommen und schauen, ob man uns vertrauen kann, um miteinander darüber zu reden, wie, nicht ob jetzt die Riester-Rente allein das beste Produkt ist oder dieses Altersvorsorgedepot, sondern wie passt denn das eigentlich in mein Leben? Ne? Also wie stelle ich denn überhaupt sicher, dass ich später im erwerbsfreien Leben über die Runden komme, wo werde ich denn dann leben? Werde ich mir dann noch die 100 Quadratmeter Wohnung für 2.000 bis 3.000 Euro warm in Hamburg leisten können? Oder muss ich woanders? Das sind doch die großen Fragen, die wir eigentlich, ne? Was soll die nachfolgende Generation übrig behalten? Es geht nicht darum, wie lange man lebt. Es geht darum, wie man seinen Lebensabend gestaltet. Und das ist eine Frage, die beantworten wir nicht auf der Produktebene, sondern das ist eine Planungsfrage. Und dabei würde ich behaupten, bräuchten viele Menschen, die vielleicht keine Planung in ihrem Beruf auch regelmäßig machen, für die Planung sozusagen, wenn man 1, 2, 3 Jahre braucht, um sich eine Planung zu überlegen, macht es vielleicht doch Sinn, lieber 2, 3 Termine mit einer Finanzberaterin zu machen. So, jetzt habe ich aber genug Call to Actions gesendet.
Ich finde ja immer, also was ich ja immer mitgebe und das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, ist dann, wenn man in der Finanzberatung sitzt, in der Lage zu sein, kritisch zu hinterfragen. Also ein gewisses Grundwissen zu haben oder eine gewisse Grundskepsis und Dinge, die man nicht versteht, zu fragen. Und ich finde, das ist der erste Schritt. Also das ist auch als Appell wieder an alle da draußen, wenn ihr irgendwo sitzt und ihr versteht das nicht, liegt es nicht an euch, dass ihr zu dumm seid oder wie auch immer, dann liegt es daran, dass die Person vor euch das nicht ordentlich erklärt hat. So, das ist euer gutes Recht, Dinge zu verstehen. Und auch in euren Sprachen. Ich weiß, ich war damals in der Beratung und habe gesagt, ah, ich bin so ein visueller Mensch, kannst du mir das aufmalen? Hat er gemacht. Und ich habe es verstanden, also hatte sich sichtlich unwohl gefühlt, war nicht so seins. Hat er gemacht, ich habe es verstanden und das war der Punkt, wo ich gekauft habe. Wo ich gedacht habe, so da ging es jetzt um mich, mir das quasi verständlich zu machen und nicht in irgendeinem Beamten, keine Ahnung, Deutsch so, um mir zu signalisieren, so du hast doch keine Ahnung, du brauchst mich, vertrau mir. Ja, also wenn ihr was nicht versteht, dann einfach hinterfragen und häufig, das höre ich jetzt auch immer wieder von Kunden, wird man dann so überfahren, also so auch über den Mund gefahren. So, ja, das ist doch nicht wichtig, das ist doch keine relevante Frage. Also wenn schon die Frage in Frage gestellt wird, dann rennt.
Ja, das machen vor allem Leute, die die Frage nicht beantworten können, die Frage in Frage stellen. Aber ich würde sogar noch weitergehen, Helene. Die Leute haben nicht das Recht, ihre Finanzprodukte zu verstehen, sondern die Pflicht. Also ich würde sogar noch weitergehen, Helene. Ich würde sagen, man hat nicht das Recht, sein Finanzprodukt zu verstehen, sondern die Pflicht. Man muss eigentlich morgens aufwachen und spontan erklären können, was habe ich mir da vor 3 Jahren für ein Finanzprodukt gekauft? Wie funktioniert das? Und wenn man das nicht kann, dann sollte man sich wieder damit beschäftigen und es sich erklären lassen, weil wenn man das nicht kann, ne, wenn man nicht versteht, was lauert da in meinen Ordnern, wie funktionieren diese Dinge und welche Auswirkungen haben sie, dann fühlt man sich immer unsicher. Dann kann man eigentlich nicht beurteilen, ob das funktioniert, was man sich da überlegt hat.
Und ob man jetzt noch vertrauen kann. Ich habe das immer wieder bei dem, was wir vorhin hatten, dieses Rentenversicherungsverträge bis zum 85. Lebensjahr. Hab wirklich jedes Jahr, wenn diese Standmitteilungen kommen, habe ich ein paar Kunden, die anrufen und sagen, heißt es, ich kriege erst mit 85 meine Rente? Und dann immer so, nein. Aber ich finde es total gut, dass sie fragen. Also das ist der Punkt, wo ich denke, das Vertrauen ist da, dass man sagt, ist da ein Fehler drin? Haben wir was falsch gemacht? Haben die das falsch aufgeschrieben? Oder warum war das nochmal? Und wenn ich es dann erkläre, kommt immer, ach ja, ich erinnere mich.
Vertrauen, finde ich, ist die wichtigste Währung zwischen Menschen. Aber Verstehen ist wichtig. Ne?
Total.
Verstehen ist noch wichtiger. Die Menschen sind nicht entlassen aus ihrer Pflicht zu verstehen, was wir miteinander machen. Und das ist ganz wichtig, die Dinge zu verstehen, die sie in ihren Finanz- und Versicherungsordnern oder in ihren Apps haben und sich nicht blind sozusagen auf Menschen zu vertrauen, weil die können ja auch irgendwann mal weg sein. Und was macht man denn dann, ne? wenn die Bezugsperson, der man vertraut hat, wenn die einfach nicht mehr da ist, weil sie vielleicht sich einen anderen Beruf gesucht hat oder eben, ich meine, uns kann ja auch was passieren. Ne? Wir sind ja auch zwar alle bis zu den 10 versichert, falls uns was passiert, aber wir sind ja auch durchaus verletzlich.
Ja, und eben nicht frei davon. Und wie gesagt, also einfach das Vertrauen zu haben, die Person nochmal zu fragen. Nicht zu denken, so hey, kann ich nicht fragen. Die hält mich dann auch für dumm. Und das, aber ich kann auch total verstehen, wenn Leute sagen, jo, habe ich verstanden, unterschreibe ich. Und dann vergesse ich es halt wieder. Also geht mir ja bei anderen Dingen genauso. Also die müssen ja keine Experten für Finanzprodukte sein. Sondern ich finde, es geht immer darum, in dem Moment, wo man sich entscheidet, alle relevanten Faktoren zu verstehen und dann eine gute Entscheidung treffen zu können. Und dann kann man das von mir aus in den Ordner legen und da erstmal liegen lassen, bis man das nächste Mal denkt, was war denn das eigentlich nochmal? Ich will das nochmal hinterfragen. Aber ja.
Lass uns nochmal zusammenfassen. Es gibt noch eine Neuerung, auf die sind wir noch nicht so eingegangen. Wer kann das eigentlich jetzt alles machen? Ne? Das Altersvorsorgedepot. Weil Riester, das durften ja vor allem ArbeitnehmerInnen machen, also Menschen, die eine gesetzliche Rentenversicherung Pflichtbeiträge leisten und auch BeamtInnen und SoldatInnen. Aber wer ausgeschlossen war, war zum Beispiel der große Kreis der Selbstständigen. Ne? Also die ja mit ihren Steuern auch das System finanzieren, aber die waren von Riester immer ausgeschlossen. Und das ist eigentlich die große Neuerung. Der förderfähige Personenkreis wird extrem erweitert. Es bleiben noch wenige Personengruppen ausgeschlossen, also zum Beispiel MinijobberInnen oder Menschen, die kein Erwerbseinkommen haben und trotzdem irgendwie freiwillig, das sind ganz wenige, aber die trotzdem freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Aber das könnten auch Menschen sein, die zu Hause Care-Arbeit machen, ne? Und wo es nur einen einzigen Verdiener in der Familie gibt, eine Person, die über die verheiratete Person sozusagen kostenfrei vielleicht familienversichert ist und sonst kein Einkommen hat. Die sind nicht unmittelbar förderberechtigt, also nicht unmittelbar dürfen die selbst so ein Produkt abschließen. Die sind wieder darauf angewiesen, dass auch die erwerbstätige Person abschließt. Also ich glaube, das ist eine selbstständige oder eine arbeitnehmende Person ist. Und das ist so eine Unfairheit. Ne? Also ihr behandelt ja ganz oft das Thema Care-Arbeit und Ungerechtigkeit auch in eurem Podcast. Und hier, das ist mir nochmal aufgefallen, das wurde wieder nicht mitgedacht. Das wird vom Gesetzgeber nicht gewertschätzt, dass es Menschen gibt, die Care-Arbeit leisten. So, und da sind diese Menschen leider wieder sozusagen den Personen ausgeliefert, mit denen zusammenleben, insofern überhaupt jemand da ist. Ansonsten sind sie ganz ausgeschlossen. Ne? Und da muss man nochmal genau hinschauen. Das wäre auch vielleicht eine Hoffnung, dass der Bundesrat daran nochmal was tut, also nicht nur an der Höhe, sondern auch ein bisschen daran, dass man den Personenkreis, es macht eigentlich meiner Meinung nach gar keinen Sinn, überhaupt irgendjemanden auszuschließen. Aber sowas passiert ja nicht versehentlich, ne? Also dass der Gesetzgeber jemanden vergisst, sondern das ist Gestaltung, gesetzgeberische Gestaltung. Und hier sehe ich eben wieder die Gestaltung, dass MinijobberInnen und Care-Arbeit-Leistende ohne sozialversicherungspflichtige Tätigkeit wieder am Ende sozusagen benachteiligt sein könnten.
Ja, total. Also nicht nur können, sondern sind. Mal wieder. Mal wieder gibt es kein
Produkt. Na, können sage ich, weil es noch nicht durch ist, ne? Weil ich so denke, so, vielleicht wacht ja noch jemand. Ich kenne ja Leute, die im Bundesrat sind. Ne? Also, weil ich einfach Parteifreund bin sozusagen, dass man die nochmal vielleicht darauf stupst, dass die vielleicht nochmal da kritische Fragen stellen. Noch sind wir im Gesetzgebungsverfahren. Aber ich sehe das auch negativ. Also durchgehen wird das Altersvorsorgedepot auf jeden Fall. Vielleicht wird nochmal irgendwo ein bisschen nachgeschärft. Aber das Ding wird am 01.01.27 kommen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen. Die Leute sollten jetzt nicht alle ihre Riester-Renten beitragsfrei stellen oder kündigen, sondern einfach mal noch ein bisschen Geduld mitbringen. Es sei denn, die Produkte sind so schlecht, dass, ne, wenn man jetzt in der Finanzberatung ist. Und diejenigen, würde ich auch sagen, die geringes Einkommen haben und mehrere Kinder haben, die sollten jetzt auch nochmal darüber nachdenken, ob es nicht nochmal Sinn macht, sich mit 60 Euro Jahresbeitrag eine Riester-Rente zuzulegen, die mit 1.000 Euro zusätzlich gefördert wird. Also ja. Das für die Leute schließt sich da am 01.01. eine Möglichkeit. Das ist auf jeden Fall so.
Vielen Dank für die Zusammenfassung nochmal. Das war ein doch längerer Rutsch durch die neuen Änderungen, die da geplant sind. Ich glaube, ganz wichtig, um quasi, wie du schon gesagt hast, du wurdest von Kunden angesprochen, um da einfach mal einen Überblick zu bekommen. Was kommt da? Muss ich jetzt irgendwie in Panik verfallen oder warte ich erstmal ab? Das ist, glaube ich, eine schöne Einordnung. Vielen Dank, Gordon.
Genau. Sehr gerne, Lene.
Mach's gut. Tschüss.
Mach's gut.
Mit all diesen neuen Infos wirst du jetzt zur Verstärkung deines Umfelds. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib uns an verstärkung@verwendo.de.
Verwendo schreibt sich Friedrich Anton Ida Richard, Viktor Emil Nordpol, Dora Otto.
Die genaue Adresse findest du aber auch nochmal in den Shownotes. Lass uns gerne ein Abo da und bewerte uns auf Spotify, Apple Podcast und Co. Bis zum nächsten Mal.